sind schon ganz schön starke Sätze, ein Leben für Gott, für ihn allein, nicht für die Familien, nicht für den Beruf, für ihn. Die Verheißung ist, dann wird alles andere auch besser. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese noch einmal den ersten Vers, auf den ich mich beziehen möchte, von dem Predigttext. Da heißt es: Unverkennbar seid ihr, also die Gemeinde und damit auch wir, ein Brief Christi, angefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein wie bei Mose, sondern in Herzen von Fleisch. Ihr seid ein lebendiger Brief Christi, liebe Schwestern und Brüder. Wann haben Sie Ihren letzten Brief geschrieben? Also ich meine so mit so einem richtigen Stift und auf Papier. Also Mails schreiben wir wahrscheinlich jeden Tag, einige, mehrere, lesen muss man sie auch noch. Aber so richtig mit Papier und Tinte, kann sich jemand erinnern an seinen letzten Brief? Sind ein paar, sehr gut. Ich muss gestehen, wo ich es sage, da merke ich doch, also zu Geburtstagen, ja, da habe ich das geschrieben, genau. Damals, als ich meine damalige Freundin und jetzige Frau kennenlernte, vor fast 50 Jahren, man glaubt es nicht, da haben wir so 30 Kilometer auseinander gewohnt, wir haben auf einer Freizeit kennengelernt, Augen auf, ne? In wen man sich verliebt, und dann kommt er heraus bei einer überörtlichen Freizeit 30 Kilometer entfernt. Ja, und dann haben wir uns in dieser Zeit Briefe geschrieben, in den 80er Jahren. Und jede Woche, man war echt verliebt und da macht man solche Dinge. Und dann haben wir uns Briefe geschrieben. Ich erinnere mich an einen anderen Brief, der besonders war, den habe ich geschrieben an meinen Sohn. Und zwar am Tag nach seiner Geburt. Er wurde um 23 und ein paar kaputte Uhr geboren und dann war ich bis 3-4 Uhr im Krankenhaus und als ich zu Hause war, habe ich mich hingesetzt und habe geschrieben: Lieber Steffen. Und dann habe ich mir vorgestellt, also erstmal, ich habe so meine Weltsicht da aufgetan, was ich da so merkte und habe so überlegt, was könnte so in den nächsten Jahren sein. Dann habe ich das so zu Papier gebracht. Und dann habe ich immer den Brief verwahrt und dann habe ich durch die Jahrzehnte überlegt, wann kannst du dir eben diesen Brief geben? Und dann habe ich es erst bei der Konfirmation überlegt, dachte ich, nee, das ist noch zu früh. Und dann habe ich es ihm bei seiner Trauung gegeben. Diesen Brief. Und das war schon irgendwie besonders. Ich erzähle das jetzt nicht, also ich fand die Idee damals gut. Beim Zweitgeborenen habe ich das nicht mehr gemacht, auch bekloppt, aber so ist das. Also man macht das oft bei den Ersten, da macht man Dinge mehr. Und dann, was ich damit sagen will, ist, ein persönlicher Brief zeichnet sich dadurch aus, dass man sich wirklich Gedanken macht. Und dass man auch etwas von sich weitergibt, etwas von sich da hineinlegt, sich offenbart, aus seinem Herzen etwas schreibt. Und ich dachte, so macht es Gott doch auch, wenn er was von sich in unsere Herzen schreiben möchte. Der offenbart sich wirklich selber, möchte etwas in unser Herz schreiben. Briefe spielen im Neuen Testament eine besondere Rolle. Fast ganz oft in den Gottesdiensten wird aus Briefen vorgelesen. Es gibt 21 Briefe im Neuen Testament, 13 alleine von Paulus. Sie werden so als Lehrbriefe bezeichnet, aber das ist eigentlich, so habe ich gedacht, eine irreführende Bezeichnung, hört sich so trocken an. Es geht eigentlich darum, dass die Verfasser etwas zwar da mit Tinte schreiben, aber eigentlich etwas aus dem Herzen Gottes beschreiben, offenbaren. Briefe. In diesen Briefen wird auch noch von einer anderen Art von Briefen gesprochen, sogenannte Empfehlungsbriefe. Heute gibt es die auch bei Bewerbungen. Da gibt es dann manchmal so Empfehlungsbriefe, die heißen aber nicht mehr so, sondern die heißen dann Arbeitszeugnisse. Wenn Sie mal so Bewerbungen lesen, dann lesen Sie auch solche Arbeitszeugnisse. Damals waren diese Empfehlungsbriefe vor allem eine Hilfe, um die Rechtschaffenheit von Leuten zu überprüfen. Also das gab es durchaus in der Antike des Öfteren. Man konnte sich ja nicht im Internet informieren. Und dann kam jemand zum Beispiel aus einer Philosophenschule und dann sagt man, hier der Franz ist der, ihr kommt aus der Schule von Platon, den könnt ihr euch ruhig mal anhören. Und das Gleiche war natürlich auch in der christlichen Gemeinde. Da kamen jetzt auch Leute in die Gemeinde und dann sagt man, haben die einen Empfehlungsbrief versiegelt mitbekommen und dann wusste man, also der ist einigermaßen okay. Nun war es damals so, dass in Korinth, aus welchen Gründen auch immer, die Autorität des Paulus von einigen angezweifelt wurde und sie bemängelten wohl auch, dass Paulus keine Empfehlungsschreiben vorweisen konnte oder auch einfach nicht mitgebracht hat. Nun ist es ja so, man kann sich schon fragen, woher das kommt, dass Paulus ja für die Gemeinde kein Unbekannter war. Und jetzt macht er etwas, wie ich finde, sehr Weises. Er lässt sich nicht auf den Wunsch ein und sagt, also der empfiehlt mich und der empfiehlt mich, nächstes Mal reiche ich so ein Empfehlungsschreiben nach, sondern er entlässt die Korinther nicht aus der Verantwortung, selber zu prüfen. Er greift das Bild des Briefes auf, aber verwendet es völlig anders, indem er sagt, ihr seid mein Empfehlungsbrief. Lest in euren Herzen, was ich da hineingeschrieben habe und prüft, ob es von Gott ist. Und prüft auch, ob ich dadurch von Gott bin. Verlasst euch nicht auf das Urteil von anderen, die sagen, der Paulus ist gut oder auch schlecht, manche haben mir auch schlecht gemacht. Guckt, was in euren Herzen geschrieben wurde. Ein genialer Dreh, ne? Dass man auf solchen Gedanken überhaupt kommt. Er ermuntert, dem nachzugehen, was durch Paulus in ihr Herz geschrieben würde und es zu prüfen. Und hier, an diesem Punkt, möchte ich heute Morgen mit uns weitergehen. Auch ihr, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, habt über Gott im Laufe eures Lebens etwas gehört. Hier im Gottesdienst, wer noch nie etwas gehört hat, jetzt hört er was. In Glaubenskursen, im Konfirmandenunterricht fängt es an, wenn es gut geht, vielleicht auch von den Eltern. Manche lesen die Bibel, gehen in Kreise, in Hauskreise und verschiedene Gruppen. Manche haben schon über lange Zeit etwas gehört, manche fangen gerade an. Und dabei passiert etwas, im Bild gesprochen, es wird etwas ins Herz geschrieben. Manches knüttel ich, dann schmeiße ich sofort wieder weg, manches geht tiefer. Und nun ist es ja so, dass nicht nur Gott etwas in unser Herz schreibt, sondern es gibt viele Schreiber und viele Worte, die da in unserem Herzen stehen und auch manchmal wieder hochkommen. Man könnte sagen, dass es viele Briefe gibt, schöne und böse in uns. Briefe, die unser Herz erfreuen und solche, die unser Herz schwer machen. Manchmal sogar sind es sogar so Kurzbriefe, die uns verletzen, Bemerkungen, die uns bitter, verzweifelt und böse machen. Das führt manchmal dazu, dass nicht selten der Liebesbrief Gottes verschüttet wird. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich habe damals meine Liebesbriefe, ich glaube, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich die noch habe oder ob ich die mal weggeschmissen habe. Sie sind nicht mehr ganz so wichtig, weil meine Frau ist jetzt ja bei mir. Aber dann entdeckt man auf einmal wieder so einen Brief. Ne? Da merkt man, aha, schön. So kann man Gottes Brief und Gottes Schreiben entdecken. Und ich möchte mit euch heute auf Briefsuche gehen und euch bitten, dass ihr auf Briefsuche geht, aber in euch, in euren Herzen. Und möchte dazu Anregungen geben. Was hat Gott in eurem Herzen niedergeschrieben? Paulus sagt, du und ich, wir alle sind ein lebendiger Brief Christi. Was können die Menschen von Christus in deinem Herzen lesen? Was hat Jesus in dein Herz geschrieben? Darum soll es heute gehen. Und während ich jetzt rede, könnt ihr innerlich auch immer gucken, was hat er in mein Herz geschrieben? Welches Wort, welche Gedanken, welche Erkenntnis wurde von Jesus vor kurzem oder schon vor langer Zeit in dein Herz geschrieben, sodass es lebt und dich erfreut? Also wirklich von ihm, also nicht nur, so möchte ich sagen, ein Gedanke, den ihr über ihn habt, sondern es geht darum, was er dir sagte, in dein Herz schrieb und wo er in dir lebendig wurde und ist. Paulus nennt das, der Geist macht lebendig. Und es könnte so sein, wie es jemand mal erklärte, von jemandem, der einen Brief schrieb, er Ingenieur, sie einen anderen Beruf, Ärztin zum Beispiel, kommt nicht so drauf an, auch mit hoher Ausbildung. Und er beginnt den Brief mit, liebe Andrea. Und dann beschreibt er, was er so macht in seinem Beruf, ne? Welche Projekte und mit wem er arbeitet, was da Probleme sind und was ihm Freude macht und so, ne? Und schließt den Brief mit dein dich liebender Thomas. Und sie denkt, geht den Brief da x-mal durch, ne? Und sie merkt, ich verstehe gar nichts von dem, was der da arbeitet. Interessiert mich auch erstmal gar nicht, ne? Ich verstehe es auch einfach gar nicht, was der da als Ingenieur macht. Und dann fällt ihr Blick auf die ersten Worte. Liebe Andrea. Und auf die letzten. Dein dich liebender Thomas. Und sie merkt, der liebt mich. Und manchmal beginnt die Beziehung zu Gott so, dass wir merken, der liebt mich. Und ich verstehe nichts, was in diesem dicken Buch ist, vom ersten bis zum letzten Kapitel. Nur sehr wenig verstehe ich davon. Aber ich merke, dein dich liebender Jesus, dein dich liebender Gott. Und dann geht's weiter. Und so beginnt manchmal ein lebendiges Leben mit ihm. Und Paulus macht uns auf eine Unterscheidung aufmerksam, und zwar zwischen toten Gedanken und lebendigen Worten. Wir haben ja manchmal Gedanken über Gott und viele Fragen und dann gehen wir den Fragen nach und denken auch ein bisschen nach, hören auch dazu mal was und dazu mal was, aber es entfaltet keine tiefere Wirkung auf uns. Andersherum, wenn du wirklich etwas von ihm hörst oder wenn er etwas in dein Herz schreibt, das ist die Unterscheidung, dann ist es lebendig. Und auch wenn es durch Menschen geschieht, wenn Christus dahinter steckt, dann ist es lebendig und das führt immer dazu, dass du auf einmal merkst, du fängst an, Gott zu lieben und du wirst liebevoller mit Menschen. Im Sinne der heutigen Wochenspruch, du wirst auch demütiger. Es fördert die Gottesfurcht, nicht nur der da im Himmel und so. Und es entfacht eine Freude über Gott und Freude an der Bibel. Es macht dich in guter Weise neugierig, entfacht den Wunsch, Gott weiter zu entdecken. Der Geist macht lebendig. Und es ist für mich immer eine Freude, wenn ich das bei Menschen sehe. Da merke ich, da kommt ein Drive rein von Gott. Was hat dich in letzter Zeit an Worten Christi in diesem Sinne lebendig gemacht? Was ließ dich zu einem lebendigen Brief werden? Es gibt ja so viele Briefe in uns auch, ne, die auch Leben versprühen, aber ne, so ein seltsames Leben. Ne. Es gibt ja schlechte Launebriefe, Beleidigungsbriefe, Nörgelbriefe, Depribriefe, ne, und alles, was da so im Herzen ist und was die Menschen dann auch irgendwie lesen. Aber okay, das sind wir auch. Ich möchte heute darauf eingehen und fragen, was ist an Lebensworten Jesu in dir? Und die sind in jedem von uns, das glaube ich. Und wenn du den Eindruck hast, es gibt noch keins, dann bitte Jesus, leg eins jetzt in mein Herz und dann gibt er das. Anregen, darüber nachzudenken. Also das kann auch weitergehen nach dem Gottesdienst in dieser Woche. Ich möchte drei Beispiele geben, was mir lebendig wurde, und wo ich spürte, das lebt auch in anderen und es hat mich wieder angeregt. Das erste Beispiel ist, seit unserem letzten Einkehrwochenende liegt ein Bibelwort auf meinem Schreibtisch und es erfüllt mich mit Freude. Einkehrwochenende in Schärfede, dieses Jahr im März war das, nächstes Jahr übrigens herzliche Einladung, Februar Einkehrwochenende Schärfede. Und seitdem liegt dieses Bibelwort auf meinem Tisch. Vielen Dank an das Vorbereitungsteam, das dieses Wort herausgesucht hat. Und das liegt immer unter meinem Bildschirm, jetzt an meinem Schreibtisch. Ich habe es auch aufgeschrieben, es lautet, ist ein ganz schlichtes Wort: Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Jetzt werden Sie sagen, ja, ist das denn für ein Wort, ne? So eine Allerweltsweisheit. Aber dieser Satz hat mich sofort berührt. Im Bild des Paulus ist in mein Herz geschrieben worden und Gott und Jesus erläutert mir immer mehr, was darin verborgen ist. Und mir wurde deutlich, ganz schlicht, ich und wir alle sind berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Und dieses Gemeinschaft mit Jesus, das hat mich angeregt, mit seinem Sohn Jesus Christus. Also nicht nur über Jesus nachzudenken, was ja schön ist, nicht nur seine Erlösungstat in Anspruch zu nehmen und seine Vergebung und zu hoffen, dass wir einmal bei ihm sein werden. Das ist ja alles schön und gut und wunderbar, aber es gibt noch mehr. Ich bin berufen, jetzt in Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, mit seinem Sohn in Gemeinschaft zu treten. Verstehen Sie Gemeinschaft? Das heißt, bei ihm zu sein, zu reden, zu hören, zu schweigen, sich zu freuen, gemeinsam zu weinen und alles Mögliche. Und bei ihm zu sein, jetzt bei ihm zu sein, und wo ist er? Im Himmel. Ich kann mit ihm Gemeinschaft haben, ich gehe bis in den Himmel. Mit dem Vater und dem Sohn, den Engeln, den Entschlafenen an seinem Tisch Gast zu sein, der gedeckt ist mit Liebe, mit Hoffnung, mit Gnade und Freude. Und dann bin ich da und habe Gemeinschaft mit ihm. Und wir sind dazu berufen, es ist also Gottes Wunsch, er ruft uns, dich und mich, merk mal, wozu du berufen bist, Gemeinschaft mit ihm. Nicht nur, dass er mir Kraft gibt, hier einigermaßen durchs Leben zu kommen, sodass ich mit hängender Zunge einmal in der Ewigkeit bei ihm ankomme, sondern dass ich jetzt bei ihm bin. Das hat mich fasziniert bis heute, bis jetzt. Und noch faszinierender ist, das kann jeder, wir können das, wir dürfen das im Namen Jesu, diese Gemeinschaft haben. Und spätestens seitdem, wenn ich bete, dann gucke ich immer, ich darf in die Gemeinschaft kommen, dann gehe ich dahin und dann fange ich an zu beten, weiter zu beten. Ein zweites Beispiel. Ein Freund schickte mir am Montag einen Brief Christi in Form einer WhatsApp-Nachricht. Das ist ja die moderne Form von Briefen Christi unter Freunden. Man kriegt eine WhatsApp-Nachricht. Und das war eine lange WhatsApp-Nachricht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie lange WhatsApp-Nachrichten kriegen. Muss man sich entscheiden, die auch zu lesen. Und ich kannte aber diesen Freund und ich wusste, der hat mir was zu sagen. Und die Nachricht war lang, sodass ich sofort den Entschluss fasste. Also sie war so lang, ich habe sie ausgedruckt. Eine Seite und eine zweite. Das war die WhatsApp-Nachricht. Da müssen Sie immer klicken auf blau, mehr lesen, ne? Mehr lesen, mehr lesen. Ne? Müssen Sie anklicken, ne? Bei WhatsApp. Ne? Gut. Aber ich wusste, es ist ein Freund, der hat etwas zu sagen. Und ich merkte, die muss ich in Ruhe lesen. Manche Dinge sind im Herzen bei einem anderen Menschen, das war in seinem Herzen lebendig geworden, die geben das weiter. Und sie entfalten in uns kein Leben, weil wir tot sind in unserem Alltag. Dieses Totsein für Gott nennt der moderne Mensch beschäftigt durch Arbeit und Freizeitaktivitäten. Fühlt sich lebendig an. Ist aber nicht. Ich las also in Ruhe die Nachricht. Denn Gott redet in der Regel immer nur, wenn du Ruhe hast. Ganz selten im Stress. Und es war eine Nachricht, in der über zwei Seiten, wie gesagt, Bibelstellen, ich habe sie gestern nochmal in Ruhe gelesen, abends, vor dem Bettgehen, in der Bibelstellen aneinandergereiht waren, die allesamt über die Wichtigkeit einer Tatsache handeln, nämlich, dass Jesus wiederkommt. Und in dem Text stand einleitend da, wie erstaunlich es ist, dass diese Tatsache, die allgegenwärtig unter den ersten Christen war, dass es erstaunlich ist, wie diese Nachricht, wie diese Tatsache zum einen bei uns Gläubigen missachtet und bei anderen völlig vergessen wird. Letzteres bin ich, obwohl ich es ja weiß. Im Alltag geht es aber ganz weg. Und bei dem Lesen der Bibelverse wurde mir deutlich, hier wurde eine Richtigkeit auf einmal neu lebendig, wie wichtig es Jesus ist, dass seine Gemeinde sein Wiederkommen erwartet und ersehnt. Das ergänzte die beschriebene Entdeckung, die ich vorher machte. Wir sind so berufen zur Gemeinschaft mit ihm. Und dann habe ich gedacht, Herr, ich muss das jetzt lesen, wenn ich vor dir bin. Und auf einmal merkte ich, während ich das las, diesen Text, wie es Jesus freut, wenn ich ihn darum bitte, Herr, komme bald. Und mache mich und unsere Gemeinde bereit, dich zu empfangen. Also, wenn ich nicht nur bete, schenke das, wenn ich sterbe, ich einmal bei dir bin und so, ne, wie wir das ja sonst machen, sondern es entstand, ich nenne es mal, ein anderer Beziehungsdrive, dadurch, dass ich ihn, der jetzt ja da ist, sage, Herr, komm doch bald. Also nicht segne meinen nächsten Urlaub, sondern komm du doch bald. Und als ich das ernsthaft betete, war Freude da zwischen ihm und mir. Können Sie das nachvollziehen ein bisschen? Also wenn man auf einmal merkt, was den anderen freut. Und deswegen sage ich das, die Freude im Herzen des Bruders hat mich angesteckt. So geht das manchmal. Ich habe ihm dann eine WhatsApp geschrieben und habe gesagt, danke. Er hat sich wahrscheinlich gewundert, dass die erst nach einer Woche kam, aber das lag an der langen WhatsApp. Also musste ich erst Ruhe finden. Gut. Das soll dich nur anregen zu fragen, was hat Jesus in dein Herz geschrieben? Es kann vielleicht das sein oder wird neu lebendig, während ich das hier sage, aber es kann auch etwas anderes sein, was für dich im Moment wichtig ist. Und deswegen ein drittes, und damit möchte ich schließen, ein Zitat aus dem Lied »Ich bete an die Macht der Liebe« von Gerhard Terstegen. Er bringt es in seiner typischen Sprache zum Ausdruck, in der letzten Strophe, »O Jesu, dass dein Name bliebe im Grunde tief gedrücket ein.« Möcht, romantische Sprache, ne? Bisschen anders als 21. Jahrhundert. Möchte deine süße Jesusliebe in Herz und Sinn gepräget sein. Im Wort, im Werk, in allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Kennt einer das Lied? Bitte an die Macht der Liebe. Kann das einer mal anstimmen, die Strophe? O Jesu, dass dein Name bliebe im Grund. Ein Leben für Gott, für ihn allein, das ist das im 17. Jahrhundert. Also, In Wort, im Werk, in allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Das ist mein Satz, ne? Was sich ein wenig süßlich abgedreht anhört, ist letztlich das Ziel unseres Glaubens, dass Menschen in und durch uns Jesus lesen. Brief, wer nimmt dieses Brief, Bild, testigen das Bild von Paulus auf. Ich weiß, dass ich, jetzt nenne ich mich mal zuerst, dass ich und du leider oft so leben, dass in unserem Wort und Werk und erst recht in unserem Wesen, also in dem, was uns zutiefst bestimmt, nicht Jesus zu lesen ist, sondern andere Dinge. Nörgelei, unsere Sorge um uns selbst, unsere Sucht nach Anerkennung und Lob und dass dadurch sogar ein schlechtes Licht auf Jesus fällt. Der will ein Christ sein und handelt so. Ja. Und das ist doch die größte Not unserer Kirche zurzeit. Was für ein Licht fällt durch die Kirche auf Jesus. Aber ich möchte fragen, was für ein Licht fällt durch dich auf Jesus? Und es wäre doch schön, wenn es so wäre, dass wir sagen, ja, Herr, ich weiß doch, was in mir ist, dieser ganze Mist, den ich da auch mit mir rumtrage. Erbarm dich, aber ich möchte, dass du in mir lebendig wirst. Wenn man wenigstens mit diesem Gebet anfängt, ich glaube, dann gibt es Chancen, dass man umkehrt. Und dann, und das beginnt, diese Umkehr und dass er in uns lebendig wird, das beginnt mit der Pflege der Gemeinschaft mit ihm allein, wenn ich allein bin, und im Gottesdienst. Das ist hier eine Schreibstunde Gottes, jeder Gottesdienst. Da sage ich, Herr, hier kannst du was in mein Herz schreiben. Wenn ich da draußen bin, kann er schlechter schreiben, glaube ich. Das sind Schreibstunden Gottes hier, in diesem lebendigen Sinne. Deswegen sind Gottesdienste so wichtig, in besonderer Weise. Und es wäre doch schön, wenn wir als Einzelne und als Gemeinde so werden würden, dass da Jesus drin zu lesen ist und sich andere sagen, hör mal, das interessiert mich nochmal, was du da entdeckt hast. Und wie ist das bei dir? Bei mir ist das so. Wie machst du das? Dass wirklich ein Austausch über Lebendigkeiten entsteht und nicht nur über Richtigkeiten. Über Richtigkeiten kann man sich trefflich streiten. Aber redet doch mal über das, was in eurem Herzen lebendig ist. Das führt weiter. Und dazu ermuntert uns Paulus und möchte ich euch ermuntern. Und dann selber neugierig zu werden und andere neugierig zu machen. Was hat Jesus in mein Herz geschrieben? Geht darüber ins Gespräch, zuerst mit ihm und dann mit anderen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne bei Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.